NDR Info. Echo des Tages.
5 Milliarden Euro bekommen die Schulen in Deutschland. Für schnelles Internet, für Smartboards, für Tablets und Laptops. Eine gute Nachricht für Eltern, nannte das heute Finanzminister Scholz. Ein Kompromiss in Berlin hat heute den Weg freigemacht für den sogenannten Digitalpakt. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Bundestag. Das Parlament hat heute den Rekordhaushalt 2019 beschlossen. Bundesrat. Die Länderkammer macht den Weg frei für Milliardenentlastungen. Lagebericht zu Syrien. Auch der Innenminister will Abschiebungen jetzt aussetzen. Streit um Gibraltar. Beim Brexit-Vertrag sind noch nicht alle Probleme ausgeräumt. Und Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal. Die katholischen Laien fordern Reformen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Den Ländern fehlt das Geld für eine vernünftige Ausstattung der Schulen, aber der Bund darf nicht helfen. So war die Situation bis heute, weil Bildung eben Ländersache ist und weil im Grundgesetz verankert ein sogenanntes Kooperationsverbot gilt. Doch das wird sich jetzt ändern. FDP und Grüne auf der einen Seite und die Große Koalition auf der anderen Seite haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Damit wird der Weg frei für eine Änderung des Grundgesetzes, die dem Bund Milliardeninvestitionen in die Schulen erlaubt. Aus Berlin, Sebastian Friedrich.
In Berlin strahlten sie heute um die Wette. Nach monatelangem Tauziehen hat sich die Bundesregierung mit FDP und Grünen auf einen Kompromiss geeinigt, damit Kommunen und Länder ihre Schulen besser ausstatten können. Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der Union.
Es geht darum, dass zum Beispiel Schulen mit WLAN ausgeleuchtet werden, wie das heißt. Das heißt, dass in allen Klassen eine gute WLAN-Anbindung ist. Es geht um die technische Ausstattung der Schulen.
Laptops, schnelles Internet und geschulte Lehrer sollen in deutschen Schulen also schon bald keine Ausnahme mehr sein. Ab kommendem Jahr sollen 5 Milliarden Euro vom Bund an die Länder und Kommunen fließen. Doch eigentlich ist Bildung Ländersache. Deshalb ist für das Milliardenpaket eine Grundgesetzänderung und somit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Die Regierungskoalition hatte bereits vor Monaten bei Grünen und FDP angeklopft, sozusagen eine ganz große Koalition. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen bewertet den Kompromiss positiv.
Wir haben einen Kompromiss erzielt, bei dem eines klar ist: Wir werden einen Baustein für mehr Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben. Wir können endlich auch in Köpfe investieren und nicht nur in Beton.
Christian Lindner von der FDP ist auch zufrieden mit der Einigung, die der Bundesregierung neue Möglichkeiten bietet.
Wir wissen aber nicht, was die Bundesregierung daraus macht. Das muss man immer unterstreichen. Im Falle einer gelb-grünen Bundesregierung wüssten wir es. Da würde Personal und klare Qualität mit reinkommen in den Digitalpakt. Was der schwarz-rote Digitalpakt sein wird, wissen wir nicht.
Auch die SPD freut sich über die Einigung. Das Reformpaket sieht nämlich auch vor, dass der Bund auch in den öffentlichen Nahverkehr und in den sozialen Wohnungsbau investieren kann. Die Linke kann die allgemeine Freude über den Kompromiss nicht so ganz teilen. Birke Buhl-Bischoff, bildungspolitische Sprecherin der linken Bundestagsfraktion.
Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nur ein erster Schritt. Wir haben die großen Vorhaben sind jetzt zu bewältigen und das merken ja viele Menschen auch in ihrem Leben. Also Leute, die gute Bildung machen wollen, denen steht das Wasser bis zum Hals. Lehrermangel, nicht genügend Schulsozialarbeiter, einstürzende Schulbauten, das ist nicht übertrieben und vieles andere mehr. Das heißt deshalb, jetzt wird es erst spannend.
Wohin das Geld dann wirklich fließen wird, darüber sollen Länder und Kommunen selbst entscheiden. Die Grundgesetzänderung soll bereits in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden. Der Bundesrat wird voraussichtlich Mitte Dezember über die Reform entscheiden.
Soweit der Bericht von Sebastian Friedrich. 5 Milliarden Euro. Das Geld aus dem Digitalpakt wird an den Schulen dringend gebraucht. Und der Kompromiss war überfällig, meint Verena Gonsch in ihrem Kommentar.
Na endlich! Der Stoßseufzer war heute Nachmittag in den sozialen Netzwerken der Bildungsszene laut zu hören. Endlich hat das Warten ein Ende. Endlich können über 5 Milliarden Euro an die Schulen in Deutschland fließen. Das Geld hatte Finanzminister Scholz schon lange freigegeben. 5 Milliarden Euro, das sind bis zu 25.000 Euro pro Schule für längst überfälliges WLAN, für Smartboards, Tablets und Lernprogramme. Waren Sie in letzter Zeit schon mal in einer durchschnittlichen Schule in Deutschland? Da gibt es nicht nur marode Gebäude- und Lehrkräftemangel, da herrscht in Sachen Digitalisierung die Steinzeit. Viele Schulen haben noch nicht einmal einen vernünftigen WLAN-Anschluss, geschweige denn anständige Computerräume, Smartboards oder Tablets für Arbeiten im Netz. Schülerinnen und Schüler müssen ihre Präsentationen und Referate zu Hause nach Schulschluss auf Papas oder Mamas Laptop schreiben, weil ihr Computerraum an der Schule kein ausreichendes Netz hat oder weil Internetzugänge aus Datenschutzgründen gesperrt sind. Die Schüler kennen sich meist mit den digitalen Geräten viel besser aus als die Lehrkräfte, weil es keine vernünftige Fortbildung gibt. Und junge Lehrer, das hat eine Studie gezeigt, verlieren spätestens nach 2 Jahren die Lust an dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht, weil Kabelsalat und technischer Frust das Engagement im Kern erstickt. Die Leuchttürme an den Schulen sind meist die Informatik- und Mathelehrer, die mit viel Einsatz und keinem zusätzlichen Euro in vielen Überstunden den digitalen Laden am Laufen halten. Lehrer, Eltern und Schüler könnten viele weitere Geschichten erzählen. Und die Kinder und Jugendlichen würden dabei auch ihren Frust loswerden, dass die für sie spannenden Welten im Internet in der Schule oft nicht vorkommen. Verantwortlich für die Warterei war dabei nicht die Große Koalition, sondern FDP und Grüne. Beide Parteien, die sich die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben haben, wollten noch mehr für ihre Klientel herausholen. Den vollständigen Abschied von diesem Bildungssystem, in dem die Länder noch das Sagen haben, in dem ein Abitur aus Bayern mehr zählt als eins aus Hamburg und Abiturnoten nicht vergleichbar sind. Die Zockerei ging dabei zu Lasten der wartenden Schulen, die eine Finanzspritze schon in diesem Jahr wirklich hätten gebrauchen können. Gut, dass die Parteien kurz vor Weihnachten doch noch die Kurve gekriegt haben. Jetzt können die Schulen planen und ihren Bedarf bei den Behörden anmelden. Der Druck ist groß. Die Länder müssen jetzt Farbe bekennen. Ende nächsten Jahres kommt die neue Internet-PISA-Studie raus. Beim letzten Mal, vor 5 Jahren, konnte jeder dritte Achtklässler keine Website im Internet eingeben. Damit war Deutschland weit abgehängt im unteren Mittelfeld. Wenn wir und vor allem unsere Kinder mit der Digitalisierung Schritt halten wollen und sollen, dann jetzt.
Verena Gonsch kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Über 356 Milliarden Euro wird der Bund im kommenden Jahr ausgeben, mehr als jemals zuvor in einem Jahr. Unterm Strich steht dennoch, dank noch sprudelnder Steuereinnahmen, die schwarze Null. Die Regierung macht also keine neuen Schulden. In dieser Woche hat das Parlament den Haushalt Ressort für Ressort abgearbeitet. Heute, am Schluss der Haushaltswoche, stand der Etat des Arbeits- und Sozialministers auf der Tagesordnung mit 145 Milliarden Euro, der größte Einzeletat. Christoph Geismayer hat zugehört.
Zu viel, zu wenig, gerade richtig. Die Höhe des Etats für Arbeit und Soziales war in der Debatte über den größten Einzelhaushalt erwartungsgemäß heftig umstritten. So forderte Gesine Lötsch von der Linken deutlich mehr Geld, denn in dem über 145 Milliarden Euro schweren Etat steckten ja alleine rund 100 Milliarden für die Rente drin. So blieben für Arbeit und Soziales gerade einmal etwas über 44 Milliarden, beklagte sie.
Für die Bundeswehr geben wir nach den NATO-Kriterien 47,1 Milliarden Euro aus. Und ich finde, das ist ein grobes Missverhältnis. Wir brauchen mehr Geld für Arbeit und Soziales und weniger Geld für Waffen und Krieg.
Der Blick der FDP auf den Etat von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil fiel erwartungsgemäß anders aus. Zu hoch sei er, kritisierte der haushaltspolitische Sprecher der FDP Otto Fricke.
Hubertus Heil hat ein einnehmendes Wesen, aber es ist die Aufgabe des Staates, insgesamt nach vorne zu gucken und nicht nur die Schwerpunkte bei Hubertus Heil zu setzen.
Um 6 Milliarden auf jetzt über 145 Milliarden Euro ist der Etat im Vergleich zu diesem Jahr gewachsen. Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gut angelegtes Geld.
Wer Investitionen in den sozialen Zusammenhalt als Kokolores diffamiert, der unterschätzt, dass wir eine soziale Marktwirtschaft und ein sozialer Rechtsstaat mit sozialen Bürgerrechten sind.
Die Kritiker teilen diese Einschätzung natürlich nicht. Und so stürzte man sich in der Debatte auch auf Einzelpunkte, die man zerpflückte. So das Lohnkostenzuschussprogramm für Langzeitarbeitslose. 4 Milliarden wird es kosten. Wirtschaftsexperten stehen dem Konzept ablehnend gegenüber. Und so sieht auch Uwe Witt von der AfD für das Programm keine Chance.
Alle und wirklich alle Programme, die Sie in den letzten Jahren durchgeführt haben, um Langzeitarbeitslose am Ende wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sind am Ende gescheitert.
Dagegen gab es von der Linken grundsätzlich Lob für das Programm für Langzeitarbeitslose. Und von den Grünen wurde die zukünftig bessere finanzielle Ausstattung der Jobcenter als gelungen hervorgehoben. Natürlich platzte in die Debatte auch die Diskussion um die Neuausrichtung von Hartz IV. FDP-Mann Michael Theurer nutzte die Gelegenheit, um SPD-Chefin Andrea Nahles und ihr Abrücken von Hartz IV noch einmal scharf zu kritisieren.
Sie sollten doch stolz darauf sein. Es war der Startschuss für den größten Wirtschaftsausschwung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem Wirtschaftswunder.
Für die SPD antwortete Michael Groß auf die FDP-Attacke.
Vor 15 Jahren war es ein vielleicht richtiges Instrument, aber wir müssen auf der Höhe der Zeit sein und darum ist es richtig, diese Diskussion zu führen.
Hartz IV, der Etat des Bundesarbeitsministers und die einzelnen Punkte prägten die Debatte heute. Dabei gab Hubertus Heil gleichzeitig aber auch eines seiner neuen Ziele aus. Der Bundesarbeitsminister kündigte an, die Befristungen auf dem Arbeitsmarkt einzudämmen. Das wird die Koalition im nächsten Jahr schultern, so Heil im Bundestag.
Mutiges Eintreten für die Demokratie, ein Signal der Zuversicht. Dafür hat heute im Bundesrat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther geworben. Es war dort seine Antrittsrede. Turnusgemäß hat er die Präsidentschaft der Länderkammer übernommen. In der Sitzung ging es dann aber vor allem ums Geld. Der Bundesrat segnete eine ganze Reihe von Neuregelungen ab, die viele Bürger entlasten. Aus Berlin Florian Bartz.
Es gibt Milliarden für Familien, Versicherte und für Rentner. Der Bundesrat hat den Weg freigemacht für das Rentenpaket der Bundesregierung. Bis 2025 bleibt das Rentenniveau stabil. Der Beitragssatz darf nicht über 20% steigen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lobt die sogenannte doppelte Haltelinie.
Stabilität für die Rente, was 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern zugutekommt, aber auch Stabilität für die vielen Millionen, die ins Rentensystem einzahlen mit ihren Beiträgen. Diese doppelte Haltelinie sorgt eben für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land.
Entlastungen bringt das Rentenpaket auch für Frührentner und Geringverdiener. Schwesig kritisiert allerdings die neue Regelung zur Mütterrente. Die sei noch immer ungerecht.
Niemand kann erklären, warum eine ostdeutsche Mutter weniger Mütterrente bekommt als eine westdeutsche Mutter. Und deshalb habe ich schon die herzliche Bitte, dass wir bei den weiteren Rentenverbesserungen dafür sorgen, dass wir diese Angleichung Ost-West schaffen.
Viel Geld gibt es für Familien aller Bundesländer. Der Kinderfreibetrag steigt in 2 Stufen. Außerdem gibt es ab Juli 2019 mehr Kindergeld, nämlich 10 Euro. Davon profitieren aber nicht alle, kritisiert Manfred Lucher, grüner Sozialminister in Baden-Württemberg.
Denn bei Familien, die Leistungen der Grundsicherung beziehen, wird die Erhöhung des Kindergeldes auf ihre Leistungen vollständig angerechnet. Das kann nicht sein.
Insgesamt belaufen sich die Kosten für das sogenannte Familienentlastungsgesetz auf 9,8 Milliarden Euro. Auch alle gesetzlich Versicherten dürfen sich freuen. Ab 2019 übernehmen die Arbeitgeber wieder die Hälfte der gesamten Krankenkassenbeiträge. Gebilligt hat der Bundesrat auch die Brückenteilzeit und das Sofortprogramm Pflege. Das soll bundesweit 13.000 neue Stellen in der stationären Altenpflege schaffen. Ein weiterer Tagungsordnungspunkt, die Wahl von Stefan Harbart als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.
Wer dem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Dann ist Herr Professor Harbart, den ich übrigens herzlich auf der Besuchertribüne begrüße, gewählt. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute in dem Amt.
Die Besuchertribüne auch sonst gut gefüllt, denn Daniel Günther leitete die Bundesratssitzung zum ersten Mal. In seiner Antrittsrede als Bundesratspräsident rief er dazu auf, selbstbewusster für die Demokratie und die europäische Einigung einzutreten.
Wer sich klein macht und verzagt ist, wird keine Aufbruchsstimmung erzeugen. Nur mit Mut lassen sich Herausforderungen meistern und wir haben allen Grund, mutig zu sein. Wir Deutsche haben objektiv keinen Anlass dafür, kollektiv in ein Stimmungstief zu verfallen.
Günther ist für ein Jahr Bundesratspräsident und damit Stellvertreter von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Wie sicher ist Syrien? Sind einzelne Regionen sicher genug, um dorthin abgelehnte Flüchtlinge zurückzubringen? Einige unionsgeführte Landesregierungen sehen das so. Sie drängen darauf, den derzeitigen Abschiebestopp nicht zu verlängern. Doch ein Lagebericht des Außenministeriums zeichnet ein düsteres Bild. Flüchtlinge müssten nach ihrer Rückkehr in die Heimat Repressalien und Gewalt fürchten. Und zwar überall im Land. Jetzt hat auch der Bundesinnenminister sich dieser Sicht der Dinge angeschlossen. Im Moment könne in keine Region Syriens abgeschoben werden. Und das gelte auch für Kriminelle, so Horst Seehofer. Aus Berlin Janina Lückhoff.
Der Sprecher des Bundesinnenministeriums Schmidt hat bekräftigt, dass für den Innenminister Abschiebungen nach Syrien vorerst nicht in Frage kommen.
Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass der Minister sich dementsprechend geäußert hat. Er hat gesagt, dass im Moment in keine Region in Syrien abgeschoben werden kann und dass dies auch für Kriminelle gelte.
Seehofer habe sich damit im Vorfeld der Innenministerkonferenz positioniert. In Magdeburg entscheiden die Innenminister von Bund und Ländern kommende Woche, ob der Abschiebestopp nach Syrien verlängert wird. Als Grundlage dafür dient der Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Syrien, der diesen Monat fertiggestellt wurde. Auf ihn beruft sich auch Seehofer bei seiner Einschätzung. Der Bericht liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es wörtlich, in keinem Teil Syriens besteht ein umfassender, langfristiger und verlässlicher interner Schutz für verfolgte Personen. Es gibt keine Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter. Rückkehrer seien immer wieder erneuter Vertreibung, Repressionen bis hin zu Gefährdung für Leib und Leben ausgesetzt. Die Innenminister von Sachsen und Bayern, Wöller und Herrmann, hatten vergangene Woche gesagt, Gefährder und Straftäter sollten nach Syrien abgeschoben werden, sobald es die Sicherheitslage erlaube. Auch die Bewerberin für den CDU-Vorsitz Kramp-Karrenbauer forderte, im Zweifelsfall straffällig gewordene Syrer trotz des nicht beendeten Bürgerkriegs in ihr Heimatland zurückzuschicken.
Demografischer Wandel, Strukturschwäche, zu geringe Wirtschaftsleistung. Einige Regionen Ostdeutschlands brauchen nach wie vor Unterstützung. So sehen es jedenfalls die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer. In Berlin haben sie heute über ihre gemeinsamen Anliegen beraten. Ein Ergebnis: Die Regierungschefs fordern mehr Bundesbehörden und EU-Institutionen in ihren Regionen. Künftig soll bei jeder Standortentscheidung mit einem sogenannten Ansiedlungscheck Ost eine Ansiedlung in den neuen Ländern geprüft werden. Zu den weiteren Ergebnissen aus Berlin, Matthias Reiche.
Zentrale Forderung dieser Ostministerpräsidentenkonferenz war, einen Solidarpakt 3 aufzulegen. Nach dem Auslaufen der jetzigen Regelung 2019 brauche es ein neues Förderprogramm für strukturschwache Regionen im Osten und diesmal auch im Westen, wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagt.
Wir sagen ganz klar, solidarisch mit den strukturschwachen Regionen auch in Westdeutschland brauchen wir ein erneutes Fördersystem. Allerdings hat uns die Bundesregierung bisher klar signalisiert, dass es kein zusätzliches Geld gibt. Und da sagen wir hier ganz klar, diese Rechnung wird nicht aufgehen. Wenn man das gleiche Geld, was bisher für die strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland zur Verfügung stand, jetzt nehmen will, um den strukturschwachen Regionen in Ost und West zu helfen, bedeutet es ganz klar, dass es für Ostdeutschland weniger geben wird.
Und das wollen die ostdeutschen Länderchefs nicht hinnehmen, weshalb es in der zuständigen Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse noch intensive Diskussionen geben wird. Die sind dann auch beim Thema DDR-Sonderrenten zu erwarten. Die damaligen Zusatzversorgungssysteme für Apotheker bis zu Zirkusmitarbeitern belasten die ostdeutschen Bundesländer heute jährlich mit 3 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Der Bund hat Hilfe zugesagt, zeigt aber bisher wenig Bereitschaft, sein Wort auch einzuhalten, klagt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der linken Politiker ist ab 1. Dezember auch der neue Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Ost.
Wir haben eine Erwartung, dass die Bundesregierung mit uns ernsthaft in die Verhandlungen eintritt, dass wir einen Fahrplan definieren, damit wir kalkulieren können, wie wir unsere Haushalte aufstellen. Sonst wird das ein unkalkulierbares Risiko.
Aus Berlin berichtete Matthias Reiche. 5G heißt die nähere Zukunft des Mobilfunks. Der neue Standard ist erheblich schneller als die bisherige Übertragungstechnik, aber eben auch erheblich teurer. Seit Wochen streiten Politik und Wirtschaft darüber, unter welchen Bedingungen die Frequenzen für die neueste Mobilfunkgeneration versteigert werden soll. Die Bundesregierung will erreichen, dass 5G möglichst flächendeckend angeboten wird. Jetzt mischen sich auch die Regierungsfraktionen von Union und SPD in die Debatte ein. Sie wollen erreichen, dass Telekom-Unternehmer dazu verpflichtet werden, ihre Mobilfunknetze in bestimmten Regionen füreinander zu öffnen. Aus Berlin, Marcel Heberlein.
Eigentlich ist Sören Barthol ganz happy, wie das bisher gelaufen ist. Die Bundesnetzagentur hat für die Versteigerung der neuen superschnellen 5G-Lizenzen einen Vorschlag gemacht. Viele Auflagen formuliert für die Telekom-Unternehmen. 98% der Haushalte mit schnellem Internet beliefern, neue Masten bauen, auch auf dem Dorf, entlang von Bahngleisen und Autobahnen. Aber der Fraktionsvize der SPD im Bundestag sieht ein zentrales Problem.
Wenn man in Gebieten, wo es wenig Kundinnen und Kunden gibt, ein Mobilfunkbetreiber einen Mast hinsetzt, dann gilt es für alle ausgebaut. Das entspricht natürlich nicht der Lebensrealität von Menschen, weil die haben ja nicht alle Anbieter in ihren Handys drin.
Soll heißen, vor allem O2-Kunden könnten auf dem platten Land auch in Zukunft weiter im Funkloch stehen. Weil der nächste Mast vielleicht von der Telekom ist, den dürfen sie aber nicht mitbenutzen. Das sollte sich schleunigst ändern, findet Barthol. Das Zauberwort: lokales Roaming.
Der Anbieter, der Geld in die Hand nimmt und einen Mast hinstellt, muss diesen Mast für andere öffnen. Aber wenn er das tut, müssen die anderen dafür auch anständig was bezahlen, weil ansonsten baut natürlich kein Mensch mehr einen Mast hin.
Damit die Netzagentur Telekom und Co. dazu zwingen kann, ihre Netze zu teilen, braucht es wohl ein neues Gesetz. Und zwar bald, fordern Bartol, ein SPD-Kollege und 4 Fraktionsvizes von der Union in einem gemeinsamen Brief an den Verkehrsminister. Sie sagen, Telekom und Co. brauchen Planungssicherheit, noch bevor sie die neuen 5G-Lizenzen ersteigern. Verständlich, denn wenn lokales Roaming erst später vorgeschrieben wird, könnten die Unternehmen vielleicht vor Gericht ziehen. Die Abgeordneten setzen also ihre eigene Regierung unter Druck. Und Verkehrsminister Scheuer von der CSU spielt auf Zeit. Ein Sprecher erklärt:
Wir haben aber gleichwohl mit der Bundesnetzagentur ja auch in den vergangenen Wochen schon Gespräche geführt, die auch zu Verbesserungen geführt haben, wenn Sie daran denken, an die Versorgung entlang Verkehrswegen zum Beispiel. Ja. Jetzt geht das den weiteren Schritt und dann sehen wir weiter.
Die Telekom dagegen weiß schon sehr genau, was sie will. Sie lehnt die Roaming-Pflicht ab. Mit solchen Vorschlägen würden Unternehmen bevorzugt, die bisher kaum in ein eigenes Netz investiert hätten, erklärt sie. Und warnt, dass sich der Netzausbau dann nicht mehr lohne. Ein zentrales Verkaufsargument der Telekom ist ja aktuell, dass nur sie die beste Netzabdeckung hat. Die Vize-Fraktionschefs von Union und SPD wollen auch eine Infopflicht ins Gesetz schreiben. Telekom und Co. sollen ihren Kunden erklären, wo ihr Netz gut ausgebaut ist und wo nicht. Und zwar bevor die Kunden einen Vertrag abschließen. Applaus für die Vorschläge gibt es sogar von der Opposition. Anke Domscheit-Berg von der Linken fordert eine Roaming-Pflicht schon lange. Sie hätte sie nur gern noch etwas radikaler als CDU und SPD das jetzt fordern.
Ich finde in diesem Brief die dort gewählte Formulierung noch ein bisschen zu eng. Die ist sinngemäß, dass es wirtschaftlich und technisch ansonsten komplett unmöglich sein muss, dort etwas nach Marktkriterien aufzubauen. Das ist also so hart formuliert, dass am Ende ein ganz kleines Dorf übrig bleibt. Das Risiko muss man bei der Formulierung im Gesetz natürlich vermeiden.
Eben diese Formulierungen fürs Gesetz soll jetzt der Verkehrsminister liefern. Bis Mitte Dezember, so fordern das in dem Brief auch seine Parteifreunde aus der Union. Viel Zeit, um einfach nur abzuwarten, hat Scheuer also nicht.
600 Seiten ist er stark, der Vertrag, der den britischen Ausstieg aus der EU regeln soll. Dazu kommt noch eine politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. Beides soll am Sonntag feierlich unterzeichnet werden, beim Sondergipfel in Brüssel. Und im Prinzip sei man sich auch einig, betonen beide Seiten immer wieder. Im Detail aber gibt es noch Probleme. Sperriger als erwartet ist vor allem ein Felsen an der Südspitze der Iberischen Halbinsel, Gibraltar. Spanien legt sich quer. Über den Stand der Dinge berichtet aus Brüssel Astrid Kuchal.
Der Countdown für den Brexit-Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs erläuft. Doch noch immer sind nicht alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Dort liegt nach wie vor allem die Gibraltar-Frage. An einer Lösung des Problems wird weiter gearbeitet, sagte der Sprecher der EU-Kommission Alexander Winterstein heute.
Work on this issue, which is one of the issues that is still outstanding, as you know, is ongoing.
Das Problem ist, zwar wird Gibraltar im Brexit-Vertrag zwischen der EU und Großbritannien erwähnt, aber Spanien pocht darauf, dass über das britische Überseegebiet die Regierungen in Madrid und London immer zuerst verhandeln und dass dies im Abkommen auch festgeschrieben wird. Schon seit Tagen heißt es von der spanischen Regierung um Ministerpräsident Sanchez, sein Land könne es nicht akzeptieren, dass die Zukunft von Gibraltar von einer Verhandlung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU abhängt.
Por tanto, nosotros como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea.
Nun rennt die Zeit und alle wollen, dass bis zum Treffen der Staats- und Regierungschefs eine Einigung gefunden wird. Eine könnte zum Beispiel eine Zusatzerklärung sein. Darauf müssten sich alle Beteiligten aber bald verständigen. Denn dass am Sonntag das Brexit-Paket noch einmal aufgeschnürt und weiterverhandelt wird, will eigentlich niemand. Dieses Paket besteht aus 2 Teilen, dem Austrittsabkommen und einer politischen Erklärung, bei der es um die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien geht. Erst gestern hatten beide Seiten bei diesem Text einen Durchbruch erzielt. Die britische Premierministerin Theresa May lobte ihn als einen guten Deal für ihr Land und die Partner in der EU.
The draft text that we have agreed with the Commission is a good deal for our country and for our partners in the EU.
Auch wenn einige, vor allem Brexit-Hardliner, das ganz anders sehen und Theresa May weiterhin viel Gegenwind bekommt, bleibt sie bei ihrer Linie und sie hält an ihrem Zeitplan fest. Der sieht vor, dass sie morgen Abend, nur einige Stunden vor Beginn des Gipfels, sich erneut mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen wird. Und falls es bis dahin keine Lösung gibt, wird die Gibraltar-Frage sicherlich auch ein Thema sein.
Kindesmissbrauch durch Kleriker. Die katholische Kirche hat begonnen, diese Verbrechen aufzuarbeiten. Seit 1946 haben sich Priester an über 3600 Minderjährigen vergangen, wobei die Dunkelziffer hoch ist. So steht es in einer Studie, die die Kirche im September vorgestellt hat. Jetzt drängen die katholischen Laien auf Konsequenzen. In Bonn hat heute das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zur Herbstvollversammlung geladen und im Zentrum stand dabei das Thema Missbrauch. Die Laien verlieren offenbar langsam die Geduld mit der kirchlichen Hierarchie. Aus Bonn, Theodor Dierkes.
Sehr deutlich spürbar war in der Bad Godesberger Stadthalle, dem Kirchenvolk reicht es. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sprach den Delegierten aus Verbänden und Räten aus der Seele. Das Missbrauchsgeschehen in der Kirche habe ihn tief erschüttert in seiner katholischen Identität, sagte er. Und er sparte nicht mit Kritik an den Bischöfen.
Und deswegen ist es geradezu bestürzend, ich empfinde es so, wie die Bischofskonferenz immer noch damit umgeht. Als ich das von Fulda gehört habe, dachte ich, diese Bischöfe sind dabei, diese Kirche zugrunde zu richten, indem sie nicht begreifen, worum es wirklich geht.
Die Debatte um den Missbrauch und die kritische Haltung zu den Bischöfen prägte diese Vollversammlung. ZDK-Präsident Thomas Sternberg sprach sich in seiner Eröffnungsrede für eine unabhängige Kommission mit Männern und Frauen aus, die die Präventionsarbeit der 27 Bistümer in Deutschland kontrollieren und vereinheitlichen könne. Also Laien, die den Bischöfen auf die Finger gucken sollen.
Es ist jetzt und nicht irgendwann die Zeit zum Handeln. Wenn sich in der nächsten Zeit nichts Entscheidendes tut, dann wird das verloren gegangene Vertrauen nicht mehr zurückzugewinnen sein.
Sternberg machte jedoch auch deutlich, dass es nicht gegen die Bischöfe, sondern nur mit ihnen gehe.
Wir bleiben auch in diesen Tagen, auch angesichts der bedrückenden und beschämenden Erkenntnisse, gemeinsam Kirche.
Kölns Erzbischof Rainer Maria Wölki sagte in seinem Grußwort, die Kirche habe es zurzeit immer schwerer, in der Gesellschaft Gehör zu finden. Schuld daran sei nicht zuletzt der Missbrauchsskandal. Umso wichtiger sei es, die Taten möglichst rückhaltlos aufzuarbeiten und den Opfern so viel Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wie jetzt noch möglich sei. Auf bereits vor der Vollversammlung erhobene Forderung der Laien nach mehr Mitsprache ging er nicht ein. Kurz nach seiner Rede verließ er die Vollversammlung noch während der Eröffnungsrede des Präsidenten.
Ich glaube, ich darf sagen, dass der Kardinal nicht aus Protest den Saal verlässt. Und er hat vorher angekündigt, dass er nur bis 10.30 Uhr Zeit hat. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Kölns Kardinal verpasste damit die Rede des Jesuiten und Missbrauchsaufklärers Pater Klaus Mertes.
Ich bestreite nicht, dass es die Glaubwürdigkeitskrise gibt, aber sie wird nicht überwunden werden, wenn das Ziel unserer Bemühungen bloß die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit ist.
Das höchste Gremium der katholischen Laien beschränkte sich in seiner Erklärung nicht auf die Aufarbeitung des Missbrauchs. Zu den Forderungen im verabschiedeten Papier gehören, Frauen den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern zu gewähren, die Abschaffung der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester und eine Neuausrichtung der kirchlichen Sexualmoral.
Aus Bonn berichtete Theodor Dickes. Football Leagues. Unter diesem Titel haben wir immer wieder berichtet über Missstände beim Profifußball. Die Grundlage dafür sind mehr als 70 Millionen Dokumente, die dem Spiegel zugetragen wurden und die das Nachrichtenmagazin dann unter anderem gemeinsam mit dem NDR ausgewertet hat. Ein Ergebnis dieser Recherche betrifft das Thema Doping. Hendrik Maaßen schildert, wie ein Dopingfall vertuscht wurde bei einem mehrmaligen Champions League-Sieger.
Real Madrids Kapitän Sergio Ramos hat laut den Football Leagues Dokumenten gleich zweimal gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen. In einer Probe vom Abend des Champions League-Finals gegen Turin 2017 fanden die Ermittler eine verbotene kortisonhaltige Substanz. Real Madrid erklärte den positiven Test mit einer Verwechslung bei der Angabe von Medikamenten im Trubel der Siegesfeier. Die UEFA ermahnte ihren Topspieler daraufhin nur. Im April dieses Jahres verweigerte Ramos dann eine Dopingprobe in der spanischen Liga. Er wolle erst einmal duschen, sagte der Spanier laut Protokoll. Die spanische Anti-Doping-Agentur verschleppte das Verfahren und will keinen Verstoß erkannt haben. Unabhängige Experten schätzen die Lage anders ein. Demnach müssten Ramos und Ronaldo eigentlich für 2 bis 4 Jahre gesperrt werden. Der Fall Ramos ist bei Real Madrid kein Einzelfall. Auch Cristiano Ronaldo weigerte sich, von einem Kontrolleur Blut abgenommen zu bekommen, nachdem dieser nicht beim ersten Versuch eine Vene getroffen hatte. Nach einigen Diskussionen nahm dann ein Mediziner von Real Madrid den Test vor. Ein klarer Verstoß gegen das Reglement.
Soweit der Bericht von Hendrik Maaßen und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können diese Sendung noch einmal nachhören oder als Podcast herunterladen. Im Internet unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.